Wenn es ein Buch gibt, das du gerne lesen willst, das aber noch nicht geschrieben wurde, dann musst du es selbst schreiben.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Wir nehmen dieses Zitat von eben und zweckentfremden es heute ein wenig für unsere Folge, denn es geht um Bücher, Geschichten, Serien etc., die wir lesen wollen und die noch nicht geschrieben wurden. Allerdings, wie soll man sagen, sind die nicht von den Originalautoren, denn wir sprechen heute über Spin-Offs. Habe ich die Kurve gekriegt?
Naja, es gibt ja auch Spin-Offs, die geil sind. Also wir sprechen heute über Spin-Offs.
Ja, und in Spin-Offs werden Geschichten weitererzählt. Das wollte ich sagen.
Ja. Oder ausgekoppelt. Also hier so, da so. Also wir sprechen gleich über Spin-Offs, aber Spin-Off kann ja auch sein, ein Spin-Off über eine bestimmte Figur, kennt man ja ganz oft. Ja, genau. Also weitererzählt, irgendeine Rückblende wird erzählt oder die Geschichte einer Figur oder irgendwo was anderes wird erzählt. Hier Star-Wars-Filme zum Beispiel oder die Star-Wars-Serien sind Spin-Offs.
Das Zitat übrigens war von Toni Morrison. War eine US-amerikanische Schriftstellerin und sie war die erste schwarze Autorin, die den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Nur so zur Info. Also wir sprechen heute über Geschichten, die Autoren vielleicht erstmal gar nicht schreiben wollten. Die haben aber die Welt so brennend interessiert und deswegen werden aus einer Originalhandlung Dinge entnommen und weitergeführt. Außerdem klären wir euch auf, wir gehen ins Detail, was sind Spin-Offs, was ist Fanfiction und Obacht, jetzt kommt ein Wort, da habe ich eine Schwierigkeit, weil pass auf, es ist ein französisches Wort, aber als ich es kennenlernte, hatte ich es Englisch im Kopf und zwar sage ich immer Pastiches, also Pastiches geschrieben, aber das ist Französisch und ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Wahrscheinlich, was sind Pastiche?
Oder gesagt, das heißt Pastiche, Pastique, keine Ahnung.
Nee, ich hätte gesagt Pastiche. Sie könnten ja auch schlau sein und das einfach in irgendein französisches Wörterbuch eingeben und es uns vorlesen lassen, aber wir sind nicht schlau.
Nee, das ist ein Begriff, ich finde, in diesem Zusammenhang, über den wir heute sprechen, ist der sehr wichtig, weil oftmals ist es ein Pastiche, das man liest, denkt aber, es wäre ein Spin-off aus Gründen. Aber die Unterschiede machen wir heute klar.
Ja, manchmal ist es auch so, dass du eigentlich eine Pastiche machen willst und dann hast du keinen Lauch da und am Ende machst du eine Lasagne.
Ja. ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt, das habt ihr nicht gesehen.
Mann, bin ich peinlich.
Spin-Off. Also, Maxi, ich erkläre dir kurz, was ein Spin-Off ist, weil ich glaube, das hast du noch nie gehört. Ein Spin-Off ist ein Ableger aus etwas, das es schon gibt. Das bedeutet, in einem Spin-Off wird zum Beispiel eine Nebenfigur, haben wir eben schon erwähnt, aus einer bereits bestehenden Geschichte, vielleicht sogar zum Protagonisten, funktioniert oftmals nur mit Charakteren, die bereits Teil einer bestehenden Welt sind. Also ich glaube, wenn du ein Gelbauge-Spin-Off machen würdest, würden die Leute Falbella sehen wollen, wie sie Abenteuer erlebt.
Das könnte man zum Beispiel machen, weil Spin-Offs sind ja auch immer manchmal ein bisschen so, dass man vielleicht mehr von Figuren sehen will oder wenn Fans mehr von Figuren sehen wollen, die zwar eine Vorgeschichte haben, aber wo man es nicht so richtig weiß, dann ist das Spin-Off wie so eine Art Rückblende. Und das könnte man bei Valbella gut machen, weil die hat ihre Vorgeschichte, wird ja kurz angerissen, aber könnte man machen. Ist dann halt so ein bisschen, ich finde Spin-Offs, die so eine Vorgeschichte erzählen, wo du aber eigentlich weißt, was passiert im Grunde genommen, das kann ja nicht so richtig überraschend sein. Da hast du zwar mehr von der Figur, die finde ich aber immer so ein bisschen, wenn ich tatsächlich ein Spin-Off zu Gelbauge schreiben würde und ich habe tatsächlich explizit zu Gelbauge eins, auf dem Schreibtisch oder im Hinterkopf, dann wäre es zu Janus. Weil da habe ich, da gibt es ja eine ziemlich große Zeitspanne, wo einfach niemand weiß, was passiert ist. Nämlich von dem Zeitpunkt an, wo er mit dem Baby abgehauen ist aus Polis und bis zu dem Zeitpunkt, wo er ihn quasi aufgezogen hat. Und da habe ich schon eine Vorgeschichte im Kopf, wo dann auch Sachen passieren, die jetzt nicht irgendwie sich zusammenreiben lassen. Aber ja, im Grunde genommen hast du recht, ja.
Da können wir jetzt ein wenig freestylen, weil pass auf, ich finde, Falbella, wenn man deine Posts und die Kommentare darunter anschaut, dann ist ja Falbella so ein Publikumsliebling, was ich hier optimal anbieten würde für einen Spin-off. Jetzt hast du das mit Janus gesagt und ich kenne die Geschichten und denke mir, ja stimmt, der hat ja vorher ziemlich viel gelebt, sage ich mal. Ja. Und hat seine eigene Welt, was viel Pulver durchaus hätte. Ja. Gut, vielleicht könntest du sogar beides kombinieren, dass du Falbella ihr Leben leben lässt und parallel dazu passieren irgendwelche Janus-Sachen. Aber ich weiß nicht, ob die Falbella alt genug ist, dass die zusammenkommen.
Ich glaube nicht, nee, weil der Janus ist, jetzt muss ich kurz überlegen, der Janus ist auf jeden Fall älter als sie. Sie ist auch nicht jung, also nicht jung, die ist in ihren 30ern, ich glaube Mitte 30 und Janus ist irgendwie anfangs 40. Es ginge schon irgendwie zusammen, aber ich glaube, ich würde die Geschichten dann einzeln erzählen wollen, weil Janus ja im Prinzip mit ihr keine Berührungspunkte hat. Das wäre jetzt interessant, wenn die beiden Berührungspunkte hätten in ihrer Vergangenheit, was sie aber nicht haben. Aber ich finde, es spricht auch nichts dagegen. Spin-offs müssen ja jetzt irgendwie kein ganzes Buch sein. Ein Spin-off könnte jetzt auch eine Novelle sein, ne, mit so 30.000 Wörtern, irgendwie so, weiß ich nicht, wie viele Seiten sind das, 100, 150? Oder eine Kurzgeschichte oder so. Und ich mag Welten, und da kommen wir auch im Laufe der Folge noch darauf zu sprechen, ich mag Welten, die mir das Gefühl geben, dass da noch ganz viel Zeug ist, was passieren kann. Und die Beispiele, die gleich kommen, explizit zu Welten, sind so welche, wo ich mir denke, da könntest du aber noch so eine Geschichte erzählen. Und was wäre, wenn es so wäre? Und das Gefühl wollte ich mit meiner Welt auch vermitteln. Und da fühle ich, das habe ich selbst so ein bisschen so. Ich habe mir diese Welt geschaffen und dann habe ich ganz viele Möglichkeiten, in dieser Welt Geschichten zu erzählen, wenn ich will. Und das ist cool.
Hervorragend auf unsere Beispiele übergeleitet. Eins will ich noch sagen, falls euer Interesse geweckt ist, Gelbauge und die Folgeteile gibt es überall, wo es Bücher gibt. Gleich mal auschecken. Und das waren ja jetzt zwei Beispiele für Charaktere, die man verspin-offen könnte. Vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, die die Gelbauge-Bücher, die Polis-Chroniken noch nicht gelesen haben. Deswegen hauen wir noch schnell unsere zwei Charakter-Spin-off-Beispiele raus, oder?
Ja.
Jüngst erschienen bei Carlsen ist zum Beispiel das Spin-off zu Sanji. Das haben wir rezensiert. Genauso gab es ein Spin-off zu Ace. Das heißt, man hat aus dieser großen One-Piece-Handlung zwei rausgenommen und weitere Geschichten erzählt, die so in der Welt gar nicht besprochen. Also sie werden angerissen teilweise. Bei Sanji war das ein bisschen anders. Da hat man, sag ich mal, vielleicht ein bisschen was dazu gedichtet. Beim Ace wurde seine Geschichte komplett in Anführungsstrichen erzählt. Wolltest du da was zu sagen?
Ja, das Coole bei visuellen Medien ist halt im Falle von den beiden Sachen im Speziellen, dieses Sanji-Spin-Off ist deswegen entstanden, weil es sich halt mit diesem Food Wars-Manga, ne, wo es auch um Kochen geht und Geschmäcker und Gerichte, das passte halt einfach wie die Faust aufs Auge auf diese Figur. Weswegen du wie so eine Art, du kriegst einen Mischmasch-Spin-Off. So eine Mischung. Und das ist geil, weil das hat immer so einen, wie soll ich sagen, so einen Mehrwert. Es ist nicht so, okay, hier hast du die Vorgeschichte von Sanji. Nee, wir nehmen diese Figur und ihre Eigenheiten, die Fans von One Piece ja kennen, und packen den einfach in eine andere Struktur von einem anderen Manga, wo es zusammenpasst. Und das ist cool, weil du dann was komplett Neues kriegst. Also du kriegst One Piece, aber mit einem neuen Geschmäckle. Und bei diesem Ace-Spin-Off ist es so, dass du halt auch noch eine andere Zeichner hast. Das ist bei Sanji auch so. Und dann kriegst du nochmal diese bekannten Figuren in einem anderen Stil. Und das Ace-Spin-Off ist von Buichi gezeichnet. Der kann so übertriebenst geil zeichnen. So habt ihr One Piece noch nie gesehen. Und alleine das ist dann schon der Mehrwert. Auch wenn die Geschichte jetzt gar nicht so wahnsinnig toll ist, aber auch weil er teilweise so Sachen wiedererzählt, die man schon kennt. Aber in diesem Stil von diesem Mangaka, von diesem Zeichner, ist das absoluter Augenporno, das kann man nicht anders sagen.
Ja, und dann haben wir noch einen, sehr berühmt, Breaking Bad. Und da kam ja dann die Spin-Off-Serie Better Call Saul raus, die mit dem Saul Goodman gespielt hat. Mhm. Und die hat ja auch die Vorgeschichte erzählt, wie er dann quasi zu diesem Winkeladvokaten wurde, der dann bei Breaking Bad ist. Und dieses Spin-Off ja fokussiert sich sozusagen auch auf diesen einen Charakter, den man schon vorher kannte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe, ich glaube, drei Staffeln geschaut, aber dann irgendwie hat es mich nicht mehr gerissen.
Also ich habe Breaking Bad auch gesehen, aber das war jetzt so eine Serie, vielleicht war ich da damals auch zu jung für oder, das heißt zu jung im Alterssinne nicht, aber vielleicht vom Kopf her. Die fand ich gut, aber ich habe die jetzt nicht so rausgefeiert, wie viele andere das getan haben. Ich weiß aber um ihre Qualitäten und Better Call Saul habe ich, glaube ich, eine Staffel geguckt und das war im Prinzip ja von der Machart sehr ähnlich und so. Was ich beeindruckend finde, ist, dass sie eine Spin-off-Serie geschaffen haben, die einfach nicht nur existiert, weil die Leute Breaking Bad mögen, sondern weil es die Figur verdient hat, eine eigene Geschichte erzählt zu kriegen und dass die auch anscheinend so gut ist wie die Mutterserie. Das finde ich sehr beeindruckend.
Man hätte zum Beispiel auch diesen Mickey, heißt der, glaube ich, nehmen können und auch eine Spin-off-Serie draus machen können, weil der ja auch so ein Liebling war, dieser ältere Herr, der so gefasst ist, der halt dann irgendwie cool ist.
Der Mike.
Oder Mike, ja.
Den habe ich so unendlich rausgefeiert, weil der Schauspieler auch so delivered hat, als wäre er die ganze Zeit angepisst und müsste alles nur machen, weil er muss. Aber er kriegt einfach alles hin, er macht es halt einfach. Aber er ist die ganze Zeit so angepisst. Den fand ich hervorragend. Der kommt ja auch in Better Call Saul dran.
Ja, ich glaube, der Saul Goodman, der lässt sich halt einfach besser vermarkten.
Ja, der ist halt so ein bisschen mehr quirky. Ja.
Und du hast den Begriff vorhin schon genannt, Welten. Spin-offs können sich eben nicht nur auf Figuren fokussieren, sondern halt auch einfach bestehende Welten hernehmen und ja, darin neue Geschichten entstehen lassen. Ein Beispiel: Attack on Titan und Attack on Titan Before the Fall. Haben wir auch schon drüber gesprochen in unserer Attack on Titan Folge. Da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht. Das Coole in Attack on Titan Before the Fall ist halt, dass da ähnliche Probleme herrschen wie in der Originalserie. Wie soll ich sagen? Same, same, but different. Weil die Leute in Attack on Titan wissen nicht, was abgeht. Haben aber trotzdem mehr Wissen als die Leute im Spin-Off, weil das Spin-Off noch nicht mal dieses 3D-Manöver kennt. Das heißt, es entstehen gleich ganz andere Probleme. Titanen sind viel gefährlicher, was ich sehr cool fand. Und man kann keine neuen Infos zur Originalserie kriegen, weil die Leute ja weniger wissen innerhalb dieser Welt. Aber trotzdem hat sich daraus eine richtig coole Geschichte gesponnen mit ihren eigenen Problemen.
Ja. Das finde ich auch gut, wobei es natürlich bei Attack on Titan dahingehend schwer ist, wenn man es fertig gelesen oder geschaut hat und das ist eine wahnsinnig gute und originäre Geschichte, dass das schon sich so ein bisschen, also ich finde es interessant, aber du musst halt quasi ausblenden, dass du als Leser oder als Leserin mehr weißt. Aber im Grunde genommen bietet die Welt von Attack on Titan genügend Stoff, um die, wie soll ich sagen, das Universum noch zu bereichern, ohne es irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, ohne es irgendwie zu verraten oder in den Schmutz zu ziehen oder keine Ahnung.
Ja. Und dann haben wir noch eins hier, Walking Dead. Und pass auf, ich finde Walking Dead und Fear the Walking Dead. Und ich glaube, mittlerweile gibt es sogar eine zweite Spin-Off-Serie, also insgesamt drei
Walking Dead. Mittlerweile mehrere. Es gibt ja noch diese Daryl-Spin-Off-Serie, da gibt es mittlerweile ganz viele. Ja.
Das Ding ist, ich fand nämlich Fear the Walking Dead schon auch ganz gut. Was dieses Spin-Off aber nicht geschafft hat, ist, was Neues zu schaffen. Du hast hier einfach nur more of the same, nur an anderen Orten mit anderen Menschen.
Ja, wobei das so ein bisschen ja noch spielt, während das stattfindet, also während diese Apokalypse am passieren ist, was die Mutterserie ja nicht gezeigt hatte. Also es hat schon seine Daseinsberechtigung, finde ich, weil du dann auch, ich mag zum Beispiel persönlich gerne in so Zombie-Geschichten, mag ich am liebsten diese Zeit, wo auf einmal alles komisch wird. So wie wenn du in den Nachrichten siehst, das sind irgendwelche Krankheitsfälle und Menschen, weißen Menschen. Und dann verändert sich das Umfeld, dieses normale Umfeld um die Leute herum. Das finde ich immer am spannendsten. Und das war am Anfang von Fear the Walking Dead auch so.
Am Anfang ja. Also ich glaube, ich habe es auch vier Staffeln habe ich geguckt, wo die dann auch auf dieser Ranch sind. Ziemlich lang verfolgt, aber irgendwie bis da, wo sie bei diesem Baseballstadion, glaube ich, waren oder Footballstadion, wo sie sich einquartiert haben, ab da war ich dann irgendwie raus, weil, weiß ich nicht, mich einfach nicht mehr gepackt, weil ich glaube, genau ab da war es dann more of the same.
Ja. Da war es dann more of the same und Attack on Titan. The Walking Dead und die Spin-Off-Serien haben auch in Anführungszeichen ein bisschen dieses Storytelling-Problem, wie sie es erzählen, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das erkläre. Es war einfach nicht clever genug erzählt, sagen wir es mal so. Ich lasse es jetzt mal so stehen, ohne es zu erklären.
Ich akzeptiere. Das sind Spin-Offs. Ich glaube oder ich hoffe, dass wir das gut zusammengefasst haben. Und neben den Spin-Offs gibt es noch die Fan-Fiction. und Fanfiction sind irgendwo auch Spin-offs, allerdings nehmen hier halt eben Fans bestehende Charaktere oder Welten und erzählen neue Geschichten. Und die Geschichten werden aber in der Regel, jetzt obacht, sehr wichtig, der Unterschied, die werden nicht kommerziell veröffentlicht, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Das heißt, es sind, wie soll ich sagen, keine offiziellen Geschichten, die oft...
Es ist nicht Kanon, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Die Geschichten, die erscheinen dann eben nicht im Laden, sondern in Foren oder auf Webseiten, die sich auf Fanfiction spezialisieren und sind halt oftmals einfach Grauzone, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ich meine, im Grunde genommen könnte man sagen, dass dieses Sanji-Spin-Off zum Beispiel auch eine Fanfiction irgendwo ist, weil ich mir sicher bin, dass der Original-Autor oder ein Original-Mangaka auch One Piece-Fan ist und halt was zu Sanji machen wollte. Aber ja, Fanfiction hat so ein bisschen auch so dieses Geschmäckle von, ja, das ist nur Fanfiction, das ist qualitativ minderwertiger, was natürlich nicht stimmen muss. Es gibt wahnsinnig viel Fanfiction da draußen und auch wahnsinnig gute Fanfiction.
Aber du hast das Sanji-Spin-Off nochmal erwähnt, deswegen hier nochmal, denke ich, müssen wir vielleicht auch darauf aufmerksam machen, wo genau der Unterschied ist, weil das Sanji-Spin-Off ist hier im Kanon und bei der Fanfiction überlegt man sich Dinge außerhalb des Originals, die vielleicht irgendwie so nie stattgefunden haben können oder stattgefunden sind. Man dichtet irgendwas sich zusammen, was in der Originalwelt vielleicht gar nicht passieren könnte.
Ich überlege jetzt gerade, ob das Sanji-Spin-Off Kanon ist. Also Kanon im Sinne von, es gehört zur großen Geschichte von Aichi Oda, ist es nicht. Aber was du bei Fanfiction meinst, ist, dass es oftmals sich Sachen erträumt, die so nicht passieren würden. Wir haben jetzt hier im Skript steht ein ganz bekanntes Beispiel, Harry Potter küsst Malfoy, was jetzt so ein bisschen synonym steht für Leute shippen Charaktere zum Beispiel, was in anderen Spin-Offs, in richtigen Spin-Offs oder in der Hauptserie nie passieren würde. Fanfictions haben ihre Wurzeln halt oftmals auch in so Wunschträumen.
Während wir über die Fanfictions gesprochen haben, hat der Max im Hintergrund das Wort für uns gegoogelt. Deswegen sprechen wir jetzt über die angekündigten Pastiches oder Pastiche. Hast du den Plural auch gegoogelt?
Nein.
Wir sprechen jetzt über Pastiche. Und Pastiche sind im Bereich der Bücher. Bücher oder Geschichten, die bewusst im Stil des Originals geschrieben werden. Das heißt, hier wird ganz klar imitiert.
Okay.
Und
ja, mach weiter. Ich habe nur
okay. Also ich habe hä und nicht okay verstanden. Okay, und die sind eben oft eine Hommage an das Original und können sowohl ernsthafte als auch parodistische Absichten verfolgen. Heißt, wenn jetzt heutzutage jemand Sherlock Holmes aufgreift, kann man das machen. Man kann den Geist und den Ton von Sherlock Holmes imitieren, ohne gleichzeitig irgendwie satirisch zu sein. Oder aber Memes zum Beispiel oder Kunstwerke, die den Stil eines bekannten Künstlers nachahmen, fallen ebenfalls unter Pastiche. Was ich bei Memes ganz witzig finde.
Alter, wie ich jetzt noch sage, was eine feine Pastiche anstatt nices Meme. Ja,
das trifft genau den damaligen Zeitgeist von bliblablub.
Ja. Köstliche Pastiche. aber ich habe noch eine Frage. Ist dann, wenn eine Pastiche quasi im Originalstil nachgemacht ist, sozusagen als Hommage, ist dann zum Beispiel dieses Sanji-Spin-Off nicht auch eine Pastiche? Also, und zwar eine Pastiche auf Food Wars, weil es ja an Food Wars selbst angelehnt ist.
Genau, da gibt es Regeln und Sachen, die man beachten muss, weil es gibt ja immer Urheberrechte etc. Und wenn man sowas machen möchte, benötigt man die Erlaubnis des Rechteinhabers, wenn das Originalwerk noch urheberrechtlich geschützt ist. Wichtig ist auch, Urheberrecht erlischt nach 70 Jahren nach dem Tod des Autors, also der Oda lebt noch. Deswegen gehe ich davon aus, dass da Gespräche waren mit den Food Wars-Machern und den One Piece-Machern. Dann geht das. Oftmals funktioniert es halt auch nur, wenn die Essenz des Originalwerks eingefangen wird. Ist ja in dem Fall passiert. Und es wurde respektvoll mit dem Original des Schöpfers umgegangen. Weil ich glaube, wenn man irgendeinen Quatsch macht, wird da keiner sagen, ja, verwende es trotzdem, finde ich gut.
Ja, wenn es halt irgendwie, wenn es eine gewisse gewissen qualitativen Anspruch hat oder wenn es halt wahrscheinlich das Original durch den Schmutz ziehen würde, sowas. Ich meine, du kannst ja auch eine Parodie machen, das ist ja was anderes, aber wenn du das Original jetzt quasi schlecht machen würdest, das wäre schlecht.
Genau, nur weil du halt denkst, naja, ich kopiere das jetzt ziemlich gut, heißt es nicht, dass du Lizenzen und sowas umgehen kannst, sondern du musst die Urheberrechte trotzdem beachten. Das ist ja der Unterschied nochmal zur Fanfiction. Bei Fanfiction schreibst du einfach drauf los. Da gibt es in Anführungsstrichen dieses Urheberrechtsproblem nicht.
Naja, klar, weil du es nicht kommerziell vermarktest, sondern weil du es halt einfach auf eine Webseite stellst oder hier Wattpad ist zum Beispiel auch eine bekannte Plattform, zumindest für Geschichten. Ich weiß nicht, ob es da jetzt explizit auch Fanfictions gibt, kann ich mir vorstellen, aber da kannst du die auch einfach kostenlos draufstellen. Übrigens sind ja auch viele bekannte Bücher eigentlich aus Fanfictions entstanden, ne? 50 Shades of Grey und sowas.
Ich habe gewusst, dass das kommt und das ist ein Vergleich, den checke ich bis heute nicht, weil, ja, 50 Shades of Grey, das ist doch Fanfiction zu, wie heißt's, Twilight. Aber bei Twilight habe ich einen Wolf, habe ich Vampire, alles mystisch, blibberblub. Und bei 50 Shades of Grey habe ich einfach nur einen reichen Dude, der gern Sexspielchen macht. Wo ist hier die Parallele? Ich check's nicht.
Also ohne es jetzt recherchiert zu haben, könnte ich mir halt vorstellen, dass dieses Buch ursprünglich mal als Fanfiction geschrieben wurde von der, oh Gott, wie heißt sie? Komme ich jetzt nicht drauf.
Von der Autorin. James. Oder?
Ja, ELJ, ich weiß es nicht. Von der Autorin. Aber das, vielleicht hat sie das dann, vielleicht wollte sie es dann vermarkten oder sie hat ein Angebot gekriegt und hat gesagt, hey, es lässt sich gut vermarkten, aber es ist zu nah an Twilight dran, dass sie es quasi umschreiben musste, weil im Prinzip, ich weiß es nicht, ich habe beide Sachen nicht gesehen oder gelesen, aber vielleicht sind die Dynamiken von den Figuren relativ ähnlich, weswegen es dann wie, also quasi, wie soll ich sagen, wie eine Pseudo-Fanfiction sich liest, oder aber es ist einfach so eine Anekdote, ne, so eine Trivia. Ach, übrigens, die Geschichte hat eigentlich mal als Fanfiction angefangen. Und dann hat sie vielleicht ein Kapitel geschrieben und dann kam jemand und hat gesagt, das musst du aber umschreiben, wenn du es vermarkten willst. Und dann hat sie es umgeschrieben und es hat gar nicht so viel damit zu tun.
Also du meinst so, dass ihr Grundgedanke quasi vielleicht mal, den sie hatte, so, oh ja, ich mache jetzt, keine Ahnung, ich mache Edward ganz reich und lass ihn ein Sexspielchen machen, hat sie sich mal gedacht und hat es dem Verlag erzählt und dann schlachten die sozusagen diesen einen kurzen Gedanken jetzt für Marketingzwecke aus, für so eine Urban Myth quasi.
Das kann auch sein, ja. Kann auch einfach nur so zum Marketing dienen oder heißt halt eine Trivia oder so, ja.
Okay. Ganz wichtig bei Pastiche ist eben, damit es ein Pastiche ist, dass man den Stil beachtet, die Sprache und die Struktur des Originals. Deswegen ist ein Pastiche kein Spin-off. Es gibt von Anthony Horowitz sehr berühmte Bücher von über Sherlock Holmes, und zwar The House of Silk im Original und ich glaube auf Deutsch Das Geheimnis des Weißen Bandes, und der zweite Teil Der Fall Moriarty. Da schreibt er eben Sherlock Holmes Romane und das sind keine Spin-offs, weil er Sherlock Holmes hernimmt. Das heißt, wir haben immer noch den Originalcharakter und keine Nebenfigur zum Prota gemacht. Das haben wir vielleicht im zweiten Teil. Und da hat er, finde ich, einen ziemlich geilen Sherlock-Holmes-Roman geschrieben. Das heißt, wenn ihr mit den alten Sherlock-Holmes-Sachen nichts anfangen könnt von Doyle, dann lest mal das. Das ist zwar durch das Pastiche eben sehr nah am Original, aber ich finde irgendwie, dass er das trotzdem anders transportiert.
Ich glaube, man würde trotzdem sagen, ist jetzt ein Sherlock-Holmes-Spin-Off, wenn man so will. Also, ne, da würdest du sagen, den Finger heben, würdest deine Rundbrille auf die Nase schieben, würdest du sagen, nein, das ist ein Pastiche. Aber ich glaube, eben so im Volksmund würde man sagen, hey, lies mal dieses Spin-Off von Sherlock Holmes.
Genau, im Volksmund würdest du das sagen, aber ne, auf den Fakten basierend ist es ein Pastiche.
Actually.
Ja, genau. Der Fall Moriarty wäre dann eher ein Spin-Off, weil dann wirklich andere Figuren im Vordergrund stehen.
Okay.
Ist aber eben im selben Stil geschrieben. Was ich auch cool fand, ist, ich kam mal per Zufall auf eine Kurzgeschichtensammlung, weil ich habe dann mal vor langer Zeit, als ich Sherlock Holmes kennengelernt habe und immer mehr reinfressen wollte, eben herausgefunden, dass diese Nachahmungen Pastiche heißen. Und da gab es ein Buch, das heißt Der Fluch von Eddleton. Das ist, viele Autoren haben Kurzgeschichten geliefert und das wurde dann, ne, zu diesem Buch gesammelt. Ist eine Anthologie. Und zwar, wer Sherlock Holmes die Bücher gelesen hat, fangen die oftmals damit an, die Geschichten, dass der Watson Sachen erzählt wie letzte Woche, da waren wir beim Fall XY, dies und jenes ist passiert und heute ruhen wir uns aus und plötzlich höre ich einen Schuss, weil der Holmes wieder durch die Wohnung schießt und wir sind quasi in der neuen Story. Und diese Autoren haben diese Sätze hergenommen und haben aus diesen, ja, wie soll ich sagen, aus diesen Erzählungen, die haben diese Fälle dann runtergeschrieben, die es offiziell niemals ja gab.
Mhm.
Das fand ich richtig cool. Ja, und dann haben die das halt eben in diesem Stil von Watson erzählt, diese Geschichten. Genau, also ich glaube, es ist klar geworden, was ein Pastiche ist. Also die größten Unterschiede sind, Spin-offs können stilistisch und thematisch sehr unterschiedlich zum Original sein, während Pastiches versuchen, das Original nochmal aufzufangen. Fokus, Spin-offs konzentrieren sich auf bestimmte Elemente und entwickeln diese weiter, während Pastiche das Original irgendwo nachbildet. Ne? Ein bekanntes Spin-off habe ich mich hier aufgeschrieben, weil ich das ultra gefeiert habe die letzten Wochen. Ich habe jeden damit voll gelabert, auch den Maxe. Und zwar von den Turtles kam ein Spin-off vor ein, zwei Jahren. Last Ronin ist jetzt auch auf Deutsch beim Splitter Verlag erschienen. Ich habe das auf Englisch gelesen. Da geht es darum, ich will nicht zu viel verraten, aber die Turtles kennt ihr ja, vier Brüder, vier Schildkröten, vier Ninjas. Und drei von denen sind tot und der letzte von denen will Rache üben. Und man begleitet sozusagen den letzten Überlebenden auf seinem Weg. Und das weicht ihr in dem Fall vom Original ab, weil das kann man sich ja nicht vorstellen, dass die Helden sterben oder tot sind. Und ich finde es herrlich. Gebt euch das, das ist schön düster. Das sind nicht diese, wie soll ich sagen, diese RTL2-Turtles oder wo es früher lief, die ihr kennt. Sondern das geht ans Eingemachte, ist von den Kämpfen her brutal. Und das ist ein Spin-off, das habe ich gebraucht, aber ich wusste nicht, dass ich es brauche. Nochmal schön Werbung gemacht. Kommen wir zum Schreiberischen. Was muss man beachten, wenn man eben ein Spin-off schreibt? An ein paar Stellen haben wir schon gekratzt. Ganz wichtig ist immer, respektiere die Originalgeschichte.
Eine Sache noch.
Ja.
Alles, was wir jetzt sagen bei was ihr beachten solltet, wenn ihr ein Spin-off schreibt, gilt natürlich auch für Fanfictions oder wenn ihr eine Pastiche schreiben wollt. Das gilt jetzt für alles. Selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eure ersten Schritte als Autorin unternehmen wollt und wollt euch vielleicht an irgendwas anlehnen, was euch gefällt, dann hört jetzt genau zu. Da erklären wir, worauf man am besten achten sollte. Da könnt ihr vielleicht was mitnehmen.
Kanon ist ein Begriff, den wir schon ein paar Mal genannt haben. Und das ist ganz wichtig, wenn man ein Spin-off schreibt, dass die neue Geschichte irgendwie mit der Originalgeschichte übereinstimmt. Heißt, es kann in einem im Original Figur X sterben. Und wenn man dann aber ein Spin-off schreibt in der Zukunft, hätte es keinen Sinn, wenn Figur X plötzlich wieder lebt. Als ja. Fans erkennt man sowas, solche Brüche, und die können dann eben enttäuschen und der Geschichte einfach die Glaubwürdigkeit nehmen.
Ja, genau. Oder wenn du jetzt, ja genau, wenn du jetzt auch irgendwie so, keine Ahnung, wenn das Sanji-Spin-Off jetzt etabliert hätte, dass Sanji von jetzt an Schwerter nutzt zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, ein Cyborg wäre. Das ginge nicht, weil es nicht dem, Verzeihung, weil es nicht dem der Kontinuität, es ist nicht Kanon, aber es ist der Kontinuität entspricht. Man kann das nicht einfach ummodeln. Und wenn, muss man es zumindest gut verargumentieren.
Was auch wichtig ist, dass man so den gewissen Stil beibehält, dass man erkennt, dass man immer noch in derselben Welt ist, sage ich mal. Mir kommt gerade der Gedanke, natürlich wäre es ziemlich cool, wenn man ein Original hat, das zum Beispiel ziemlich düster ist und dann macht jemand ein Spin-off und das ist zum Brüllen komisch, aber trotzdem irgendwie immer noch gleich geil bleibt. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr hohe Kunst, das hinzukriegen.
Ich glaube auch, um jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt beispielsweise an Berserk, was relativ düster ist. Was natürlich aber auch teilweise sehr witzig ist, was Berserk ja auch ausmacht. Ne? Das sind so diese, ne, Puck ist ja zum Beispiel da, um einfach witzig zu sein. Und das passt. Wenn man jetzt Guts als Hauptfigur irgendwie sich über ihn lustig machen würde, das würde nicht passen. Das Spin-off würde einem Berserk-Fan nie gefallen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, die Eigenheiten der Figuren oder der Welt nimmt oder des Erzählstils oder wie auch immer und das als Hommage anlegt und quasi damit arbeitet, dann kann man schon tonal eine andere Geschichte erzählen. Man muss halt quasi mit den Charakteren der Welt, der Tonalität des Originals arbeiten, ohne sich über sie lustig zu machen.
Amen. Charakterentwicklung, Tiefe und Komplexität. Charaktere aus dem Originalwerk, die im Spin-off ja eine größere Rolle spielen, sollten irgendwie weiterentwickelt werden. Man kann neue Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen, Hintergrundgeschichten erzählen, die in der Originalgeschichte ja vielleicht nur angedeutet wurden. So wie du es gesagt hast, Janus hat schon immer für die Seidenfinger irgendwie gearbeitet, aber was da wirklich in der Vergangenheit passiert ist, hat man bis dahin ja nicht erfahren.
Eben, genau. Und man kann auch bei sowas, wenn man jetzt so Spin-offs schreibt, mit die in der Vergangenheit stattfinden, was ja öfter der Fall ist, irgendwie so Origin-Stories, dann kann man den Figuren auch noch Komplexität hinzugeben. Ich meine, wenn ich jetzt ein Spin-off von meiner Welt schreiben würde, dann wäre es Kanon. Also dann würde es tatsächlich so stattfinden, es würde zum großen Ganzen dazugehören. Da kann man Figuren dann nochmal weiterentwickeln und denen nochmal so eine nuancierte Entwicklung geben, weil halt irgendwas passiert, wofür in der Hauptgeschichte kein Platz war. Wenn man jetzt ein Spin-off schreibt, wie jetzt das Sanji-Football-Spin-off, das zieht sich durch, das ist unser Lieblingsbeispiel, da kann man der Figur selbst jetzt nicht noch mehr Tiefe und Komplexität geben, weil Leute dieses Spin-off ja nicht lesen werden, nur weil sie One Piece mögen. Also man kann das schon machen im Rahmen dieser Spin-offs, aber es wird sich nicht auf Sanji im Gesamtwerk übertragen. Aber ne, es gibt eben die Möglichkeit, Figuren noch weiter zu ergründen.
Und was im Sanji-Spin-off ebenfalls passiert ist, nehme ich das jetzt als Beispiel oder nehme ich Better Call Saul, damit die auch das andere haben? Ich glaube, ich nehme Better Call Saul, aber es ist in beiden passiert. In Better Call Saul, das hat die Chance genutzt und neue Figuren etabliert. Das kann man nämlich in einem Spin-off auch machen und die Geschichte damit bereichern, weil bei Breaking Bad hat der Better Call Saul keine Freundin/Frau, aber bei Better Call Saul hat er sie dann und die spielt da ja keine kleine Rolle. Die macht ja emotional viel mit ihm, trägt viel zur Geschichte bei. Und bei dem Sanji-Spin-off war es eben so, dass man ja diesen einen Typen da als Aufhänger erfunden hat, der für seine Tochter ja irgendwas zur Hochzeit kochen wollte. Ja. Und den gab es so ja theoretisch auch nicht.
Da fällt mir noch ein Beispiel ein und zwar vor vielen Jahren, da bin ich im Flugzeug geflogen, ich kann dir nicht mehr sagen, wohin. Ich glaube, da sind wir nach Japan geflogen, meine Frau und ich. Da habe ich im Flugzeug ein Hörbuch gehört zu einem Buch zu Alien. Ne? Da gibt's ein Hörbuch. Ich werde es in die Shownotes nehmen. Ich weiß jetzt aus dem Stegreif nicht, wie es heißt oder von wem es ist, weil es mir jetzt spontan einfällt. Und da war es so, dass dieses Hörbuch quasi zwischen dem ersten Alien-Film und dem zweiten Film gespielt hat. Also wo eigentlich die Ripley, die Hauptfigur, im Kryo-Schlaf ist und dann im zweiten Teil erst erweckt wird, das spielt zwischendrin. Und da ist es so, dass sie dann halt quasi von einem anderen Raumschiff, von einer anderen Crew eingesammelt wird, mit eigenen Charakteren und wird dann da quasi aufgeweckt sozusagen und erlebt dann da nochmal ein Abenteuer. Und damit am Ende der Status Quo wieder passt, damit es Kanon ist, muss sie dann am Ende wieder in den Kryo schlafen. Alle anderen müssen natürlich sterben, weil sonst wissen die ja von der Ripley. Das kann natürlich auch sein, dass jemand ein Spin-off erzählt, wo am Ende einfach wieder der Status Quo hergestellt werden muss. Im Prinzip, dass es so endet, dass dieselbe Situation herrscht wie am Anfang.
Das sind aber so diese, wie soll ich sagen, Zwischendrin-Stories. Eine Geschichte zwischen zwei Ereignissen liebe ich.
Ja?
Vor allem, wenn du dann weißt, wo es drauf hinauslaufen muss, weil in dem Fall weiß man ja, die wacht dann da alleine auf oder so, ne?
Ja.
Und man sieht die Geschichte und man denkt sich so, boah, damit das funktioniert, muss ja das und das passieren. Finde ich
was
geil.
Was am Ende natürlich auch enttäuschend sein kann, weil dann halt irgendwie so hoppla hopp alle erstmal noch getötet werden müssen. Das war jetzt da nicht so. Ich habe das komplett durchgehört auf dem Flug. Ich habe das in sehr guter Erinnerung, weil es sehr atmosphärisch und sehr cool war. Und diese Alien-Essenz, was die Fans der Filme mögen, wurde da eingefangen und es ist wirklich gut gewesen. Das hat das gut hinbekommen. Ich pack den Titel in die Shownotes. Das kann ich nur empfehlen. Das war richtig, richtig gut.
Wahrscheinlich war es deswegen so gut, weil es auch unseren nächsten Punkt erfüllt. Es hat eine eigenständige Handlung, die für sich so auch wirklich komplett funktioniert. Die Handlung war in sich geschlossen. Und man konnte der vermutlich auch folgen, ohne dass man das Original gekannt hat, oder?
Ja, ja, das war eine Serie, würde man sagen, eine Bottled Episode, also eine Episode, die in sich stattfindet, ja.
Ja, und was man bei sowas gerne machen darf, ist Verknüpfungen schaffen. Heißt halt so, ne, die Figuren laufen da irgendwie durch und man sieht vielleicht die Ripley, wie sie schläft und kann dann so mit dem Leonardo DiCaprio-Finger auf den Fernseher zeigen und sagen, ha, kenn ich. Ne? Das finde ich auch immer geil bei Spin-offs, auch bei Serien, wenn dann Figuren irgendwo rumlaufen in der Stadt oder so und man sieht nur im Hintergrund, wie die, eine andere Figur, die man schon irgendwoher kennt, irgendwie durchs Bild läuft und man denkt sich, ah, das ist doch der hier, ne, ist doch der und der, der war da auch schon da.
Ja, das ist cool. Also das habe ich selbst, solche Easter Eggs habe ich tatsächlich auch in den Polis-Chroniken eingebaut, das, die man erst erkennt, wenn man es schon mal gelesen hat. Und sowas ist auch geil bei so Videospielverfilmungen. Die Fallout-Serie auf Amazon Prime zum Beispiel, die übrigens hervorragend ist, vielleicht sogar die beste Videospielverfilmung, die ich gesehen habe. Auf jeden Fall gibt es da ganz furchtbar, furchtbar viele Anspielungen auf die Spiele. Und das ist auch cool, wenn du die Welt halt kennst, kannst du auch Leonardo DiCaprio-mäßig auf dem Fernseher zeigen, weil es da ganz, ganz viel davon gibt. Und sowas ist cool, wenn das quasi eingebaut ist, ohne dir so eine Möhre vor die Nase zu halten, sondern einfach so, ach, guck mal, da war was im Hintergrund. Ach, guck mal, da verwendet die Waffe. Ach, guck mal, das ist so ein Gegner. Das ist, wenn es richtig cool gemacht ist, generell Spin-off oder nicht, das ist immer geil.
Und du hast gesagt, Weltaufbau ist, wie soll ich sagen, dass ich dich den Experten, den nächsten Punkt, den gebe ich dir. Was soll man beachten?
Weltenaufbau ist deshalb so geil, vor allem halt in großen Welten, weil du auf einmal ganz andere Sachen ergründen kannst, die das Original vielleicht nur am Rand angerissen hat. Ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel, ihr habt Herr der Ringe gelesen oder gesehen und sie gehen in die Minen von Moria rein und Gimli ist ganz stolz, dass sie da hinkommen und geht da rein und sagen, sie nennen das eine Mine und denkt, er trifft da seine Zwergenvettern und dann ist da ja was passiert, nämlich da die Zwerge haben zu tief gegraben und den Balrog geweckt und sind alle tot und du erfährst aber in Herr der Ringe als solches geschlossen nicht mehr über die Zwerge. Klar gibt es jetzt natürlich den Hobbit und so weiter, bla bla, aber du könntest jetzt zum Beispiel ein Spin-off erzählen, wo es nur um die Zwerge geht und ihre Kultur ergründen. Dann kratzt du halt alles zusammen, was du von Tolkien hast über die Zwerge und erzählst dann halt eine Geschichte über die Zwerge. Und dann kriegst du auf einmal so ein Geschmäckle in eine Geschichte rein, das ganz anders ist, obwohl es eigentlich Worldbuilding-mäßig Teil der Hauptgeschichte ist. Oder der Hauptwelt oder des Hauptwerkes, sagen wir es so.
Und wichtig ist dabei immer, die Sachen, die man dazu erfindet in der Welt, die müssen irgendwie passen. Nicht, dass jetzt irgendjemand Herr der Ringe neu schreibt und dann irgendwie so eine Adlerzucht erfindet, die Personen schon immer von A nach B transportiert haben.
Oder wenn die Zwerge irgendwie, keine Ahnung, mit so Presslufthämmern in die Minen gegangen wären oder so. Das würde auch nicht passen. Also mal klar, würde ganz offensichtlich nicht passen, aber ich habe das Beispiel bewusst überspitzt gewählt, weil wenn sie Presslufthämmer hätten, dann hätten sie vermutlich auch andere Technologie und dann hätten sie vielleicht auch das Balrogs erwehren können, wer weiß das schon.
Zielgruppe. Wenn man ein Spin-off schreibt, ist es natürlich wichtig, dass die Fans abgeholt werden, weil ne, man, als Fan hat man irgendwie Erwartungen, aber gleichzeitig sollte man auch gucken, dass man vielleicht neue Fans an den Start zieht und das ist, stelle ich mir als einen sehr schwierigen Spagat vor, ja. Weil man will ja als Autor nicht einfach nochmal das Gleiche machen, sondern sich ja, schon vielleicht auch irgendwo neu erfinden. Aber wenn man ja was komplett Neues macht, kann man alte Fans verschrecken. Was denkst du?
Boah, das finde ich auch wahnsinnig schwierig. Das war auch mein erster Gedanke, als du das eben gesagt hast, weil in erster Linie sind Spin-offs ja eigentlich für Fans des Originals, ne? Klar, du kannst jetzt Better Call Saul oder dieses Sanji Spin-off theoretisch auch so gucken. Aber zum Beispiel im Falle von Sanjis Food Wars ist es ja so, da würdest du jetzt wahrscheinlich hingreifen, wenn du One Piece Fan bist. Oder wenn du halt Food Wars magst und kommst dann so vielleicht zu One Piece und hast davor noch nie irgendwas davon gehört, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn du Manga liest. Das kann schon sein, aber wenn du jetzt komplette Neulinge mit einem Spin-off ansprechen willst, ich meine, es muss dann jetzt nicht heißen, so von wegen, keine Ahnung, die zwei Gesichter des Janus, ein Polis-Chroniken-Spin-off, das würde ja Neulinge erstmal abschrecken. Das heißt, du müsstest schon beim Titel mit etwas arbeiten, was für sich alleine stehen kann. Du musst das Buch oder die Geschichte dann schreiben, dass sie für sich allein steht. Und sie muss interessant genug sein, dass Leute, die das gelesen haben, sagen, ach, ist ja interessant. Die sind dann hinten vielleicht so am Ende des Buches so von wegen mehr aus der Welt der Poliskroniken und sehen dann die drei Cover von der Trilogie und sagen, na, interessant, das fand ich jetzt gut, ich will jetzt noch mehr von dieser Welt erfahren. Und das ist das wahnsinnig Schwierige, quasi was Neues zu erfinden für die Leute, die es mögen. und etwas zu erzählen, was andere vielleicht reinholt, weil die Geschichte in sich halt so geschlossen ist. Ne? Wenn ich jetzt eine Janus-Geschichte erzählen würde, würde ich keine 23 Erzählsichten reinbringen, sondern nur eine, nämlich die von Janus. Und das alles unter einen Hut zu bringen, so dass Leute, dass beide Zielgruppen zufrieden sind, stelle ich mir unfassbar schwierig vor.
Aber da sagst du es schon. Das heißt, du müsstest in deinem Stil ein bisschen was anpassen und verändern. Aber gleichzeitig muss man seinem Stil auch irgendwo treu bleiben, weil die Leute kennen ja deine Schreibe und die kaufen dich, weil du dich eben so lesen lässt. Aber gleichzeitig sollte man sich auch irgendwo ein Stück weit verändern. Das ist krass, finde ich. Das kann ein Spin-off schon sehr schwer machen.
Ich glaube auch, dass du musst das auch schaffen, quasi in dem Spin-off Sachen dran zu bringen, die, also so Sachen nebenher zu erwähnen, die die Leute aus der Hauptserie kennen, sodass sie Leonardo DiCaprio-mäßig mit dem Finger auf den Bildschirm zeigen und sagen, ah, das kenne ich, da ist eine Anspielung. Und du musst aber auch gleichzeitig den Spagat schaffen zwischen, ich darf nicht zu viele Anspielungen oder zu spezifische Anspielungen machen, dass die Spin-off-Lesenden, die vorher die Podiumscode nicht gelesen haben, sich fragen, hä, was soll das denn jetzt? Das ist auch gar nicht so einfach. Du musst sie quasi anfüttern mit etwas, was sie nicht kennen, aber was sie sofort lecker finden müssen. Das würdest du ihnen so ein Molekülwürfelchen hinwerfen, das nach Lasagne schmeckt, aber es sieht total komisch aus. Aber wenn sie es probieren, schmeckt's. So muss es sein.
Ein Molekülwürfelchen, das nach Lasagne schmeckt.
Es gibt doch so Molekularküche, wo du so Kugeln und sowas hast, die dann nach bestimmten Gerichten schmecken. So, es sieht komisch aus, du denkst erstmal so, okay, kann das schmecken? Und dann nimmst du es in den Mund und dann ist es dein Lieblingsgericht so.
Was würdest du sagen, wonach die Polis-Chroniken schmecken?
Boah, Sand.
Sandkuchen hat man als Kind ja auch gern gegessen.
Ja. Nein, das schmeckt sehr gut, glaube ich. Doch, was wird es schmecken? Was gibt's denn in Podisco? Habe ich doch bestimmt ein paar Essen beschrieben.
Oh, ja, irgendwo an so einem Stand holt er sich, glaube ich, mal was der.
Ja.
Die drei im Weckler aus Polis irgendwie.
Ja, genau, so halt so. Ich glaube, da holt sich so Lammfleisch am Spieß und so. Also es gibt schon ein paar Sachen, wie würde das schmecken? Vielleicht am ehesten so ein bisschen, wie soll ich sagen, orientalisch am ehesten mit so ein bisschen Gewürzen, so orientalisch wird es vielleicht schmecken. Ja,
ja, ich glaube, ja, vom Bild her trifft es ganz gut. Also irgendwie verbinde ich mit Polis Curry.
Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Curry ist mehr so indisch, aber ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, sehr gut. Eins haben wir noch zum Schluss beim Schreiben eines Spin-offs, was man beachten sollte. Es ist, finde ich, sehr offensichtlich. Man soll trotzdem darf es nicht unerwähnt bleiben. Und zwar, wenn man ein Spin-off schreibt, unser Tipp, denkt euch was Neues aus, neue Perspektiven und wiederholt nicht einfach die Handlung, die ihr sowieso schon geschrieben habt, nur vielleicht aus einer anderen Perspektive oder so. Weil das ist langweilig, weil da wissen wir ja schon, was passiert. Wir erleben nichts Neues, sondern werdet kreativ, bringt neue Facetten rein, erzählt was Zukünftiges oder was in der Vergangenheit passiert in einer abgeschlossenen eigenen Handlung, weil warum sollte ich, weiß ich nicht, dieselbe Geschichte nur nochmal aus einem anderen Mund hören?
Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Tipp, da habe ich bisher gar nicht so dran gedacht. Nutzt andere Blickwinkel, andere Figuren, aber nicht in derselben Geschichte. Man kann das theoretisch schon machen, wenn es eine Geschichte gibt, die relativ viele Handlungsschauplätze offen lässt oder wo bestimmte Sachen einfach offen geblieben sind, könnte man das theoretisch machen. Es gibt ja auch Geschichten, die funktionieren, weil eine und dieselbe Geschichte aus mehreren Blickwinkeln erzählt wird. Das ist eigentlich eine Kunst, das zu schreiben, weil du musst dem Leser oder der Leserin ja irgendwie verkaufen, dass sie dieselbe Geschichte quasi nochmal erleben, nur in sag ich jetzt mal, acht verschiedenen Blickwinkeln. Da gibt es auch so einen Film, heißt der nicht sogar acht Blickwinkel?
Ja, mit so Kameras, glaube ich.
Ja, acht, genau, Leute
richtig. Filmen, ja, genau.
Und das ist wahnsinnig schwierig. Deswegen würde ich, wenn ich ein Spin-off zu irgendwas mache, dann würde ich irgendwie versuchen, was reinzubringen, was mich reizt. Und wenn man jetzt ein Spin-off zu irgendwas schreiben will, dann ist man ja vermutlich Fan des Originals. Und dann hat man ja oftmals sogar schon was im Kopf, wo man sich denkt, oh, das wäre voll cool. Und da sollte man drauf rumreiten und sollte dann sich am besten überlegen, wie könnte ich das erzählen, damit nicht nur ich das geil finde, sondern damit auch andere dieses Originalstoff das geil finden. Was würden die auch gerne lesen wollen?
Eins habe ich noch jetzt im Kopf. Ich weiß nicht, also das passt nicht zu 100% gerade rein, aber da finde ich, wurde das sehr geil gemacht. Bei Last of Us 2 erlebt man ja sozusagen dieselbe Geschichte aus anderen Blickwinkeln, wo man im ersten Moment denkt quasi, dass Ellie und Joel die Guten sind und alle anderen sind die Bösen. Aber wenn man das umdreht aus der Sicht der anderen, dann sind die quasi die Bösen.
Ja.
Ist jetzt kein Spin-off, aber es wurde sozusagen eine Geschichte erzählt mit unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, wer man gerade ist. Das fand ich geil.
Das ist gut, bei Videospielen hast du nochmal diese Komponente, dass die Leute den ersten Teil selbst gespielt haben und spielen auch den zweiten Teil selbst, weil dieses, ich steuere eine Figur und bin selbst die Person, die die Geschichte weiterführt, auch wenn sie natürlich vorgegeben ist, aber es fühlt sich so an, dass man sie selbst schreibt, in Anführungszeichen. Das ist noch eine Komponente, die nicht zu verachten ist bei Videospielen. Und im Fall von The Last of Us ist diese Geschichte natürlich sehr auf die beiden Hauptfiguren zentriert. Das heißt, du kriegst alles nur durch ihre Sichtweise mit. Du siehst nur das, was sie sehen. Du bist nur an den Orten, wo sie sind. Dann ist es einfacher, nochmal eine andere Partei einzuführen in einem Spin-off, die dann vielleicht peripher mit den beiden Hauptfiguren zu tun hat oder halt mit den Auswirkungen der Handlungen der beiden Hauptfiguren in The Last of Us. So. Dann kann man das auf jeden Fall machen, wenn der Geschichte sehr nah an den Figuren dran ist, sozusagen. Du könntest jetzt bei The Last of Us als Spin-off, da trifft man doch auch so einen Vater und seinen Sohn, glaube ich, relativ früh. Ich weiß nicht, wie die heißen, ich habe das nicht
gespielt. Im ersten Teil, ja.
Ja, genau, dass du halt deren Geschichte zum Beispiel theoretisch spielen kannst. Das hat dann so ein bisschen The Walking Dead-Vibe, so von wegen es selber aus einer anderen Sicht. Aber wenn es erzählenswert ist und die Figuren es sich anbieten, dann kann man das durchaus machen.
Jawohl. Geil. Ich finde, du haust heute echt so ein paar Expertendinger raus und denk mir, nice.
Ich verneige mich.
Finde ich gut. So, das waren jetzt unsere Tipps an euch, was man so beachten kann, sollte. Und ich habe versucht, mir zu überlegen, welches Spin-off fehlt mir in meinem Leben? Ne? Was wünsche ich mir noch? Und ehrlich gesagt, fällt mir nichts ein.
Echt?
Nee, so aus dem Stegreif nicht, ja. Sag du mal, vielleicht kommt mir dann was.
Also, boah, ich hab mich jetzt auch wahnsinnig schwer getan, da was zu überlegen, aber es gibt, also zum einen kann ich natürlich zu meinen Polis-Chroniken immer irgendwelche Spin-offs schreiben und da habe ich auch Bock drauf. Ne, das ist meine Welt. Und ich sage auch immer, die erste Trilogie ist jetzt, das war so die Vorbereitung und jetzt habe ich meinen Spielplatz und jetzt kann ich anfangen, richtig zu schreiben. Da habe ich natürlich Bock drauf, aber das ist jetzt natürlich mir zu eigen, weil ich das geschrieben habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, welche Welten ich mag, ich glaube, bei mir läuft es vor allem eher über Welten und nicht über Figuren. Weil in Figuren, glaube ich, in meinem Kopf, die spinne ich immer so ein bisschen weiter. Da dichte ich mir gern was dazu oder versuche die zu verstehen. Auch wenn man da nicht so viele Goodies kriegt, die man dazu nutzen kann. Aber wenn ich jetzt irgendwo ein Spin-off gerne sehen würde, das gut ist, oder wenn ich es schreiben dürfte oder müsste, dann würde ich wahrscheinlich sowas machen in der Welt von Terminator. Auch wenn Hollywood immer wieder Filme rauspumpt, die nicht gut sind, was ich sehr tragisch finde, glaube ich, dass diese Welt wahnsinnig viel hat, was man eigentlich erzählen könnte, abseits von Skynet und Terminator. Oder aber in einer Welt mit Alien, weil da ist es, glaube ich, so eine Mischung aus Charakter und Worldbuilding, weil dieses Alien, diese Xenomorphs an und für sich, die haben ja, wie soll ich sagen, eine eigene Biologie, einen eigenen Mythos, eine eigene Lore hinter sich. Und die könnte man noch viel, viel mehr ergründen. In Alien 3 zum Beispiel ist es so, dass da landet die Ripley auf einem Gefängnisplaneten und da sind natürlich auch wieder die Xenomorphs, klar. Und ein Xenomorph verleibt sich einen Hund ein. Das heißt, der hat dann so ein bisschen so eine andere Form, der hat so andere Beine und sowas und sieht dann völlig anders aus. Der kommt da dran, das ist das Haupt-Alien, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Aber das ist halt einfach so, okay, die Xenomorphs haben wir bisher nur gesehen, wie sie Menschen gefressen haben und sich daraus weiterentwickelt haben. Aber was ist denn, wenn sie jetzt andere Organismen zu sich nehmen und dann sich in eine ganz andere Richtung entwickeln? Das finde ich zum Beispiel spannend. Das ist so eine Mischung aus Worldbuilding, weil es mit Lore und mit diesen Viechern zu tun hat und Charakter, weil dieses Alien ja schon irgendwo ein Charakter ist. Das fände ich cool.
Ich hätte dir den ganzen Tag zuhören können. Ich weiß nicht, warum. Ich finde, du machst es heute richtig geil.
Danke.
Das hat mich inspiriert, auf was, während du gesprochen hast, und zwar Bioshock. Bioshock geht bei mir immer. Mit Bioshock rennst du bei mir alle Türen ein. Ich kann nur auf dieses Buch verweisen, das die Vorgeschichte erzählt. Das ist ja dann im Grunde auch ein Spin-off.
Ja.
Das erzählt, wie, oh Gott, wie Rapture aufgebaut wird. Und das fand ich so geil. Und wenn du mir irgendwelche Facetten aus dieser Bioshock-Welt noch geben kannst, dann fress ich die rein. Ich liebe es. Ich liebe es. Ey. Ja, das kam mir gerade. Und was ich noch, ja doch, ich glaube, mit was ich mich in Zukunft mehr befassen werde, ist Turtles-Spin-Offs. Last Ronin habe ich vorhin erwähnt. Und was ich mir vor ein paar Jahren mal auf Blu-ray gekauft habe, war Turtles gegen Batman, ein Animationsfilm. Und ich finde, das ist eine Kombi, die hat einfach funktioniert, weil sie so viele geile Sachen einfach weint. Klar, du brauchst jetzt keine große Geschichte erwarten. In dem Film ist es schnell erzählt, da treffen die Turtles auf Batman und dann kämpfen die gegen den 1 gegen 4 und ne, coole Prügelei erstmal und dann tun sie sich zusammen und kämpfen gegen Shredder und am Ende hast du Shredder, Batman 1 gegen 1, die du ja so niemals kämpfen sehen wirst.
Ja.
Aber was ja halt richtig geil ist. Und am Comic Salon habe ich einen Comic gesehen, Turtles und Ghostbusters.
Ja, stimmt, haben wir gesehen, ja.
Ja, solche Crossover halt, die finde ich geil. Das sind Spin-Offs, die ich lesen möchte. Oder, um nochmal One Piece zu nennen, Sachen zum Beispiel, die in der Vergangenheit passiert sind, wenn es heißt, irgendwie Garp hat zusammen mit dem anderen von der Marine, wie heißt der, gegen Shiki hat er gekämpft und sowas. Oder Sachen, wo er sich mit Gold Roger zusammentun musste. Ne? So diese One Piece-Geschichten von früher, da, die fresse ich dir auch sehr gerne rein. Also es gibt schon hin und wieder Sachen, aber ich warte auf nichts, sondern wenn was da ist, schnupper ich gern rein und freue mich, wenn sie geil sind, aber ich warte so gerade eigentlich nicht auf Spin-Offs.
Ich habe, was Bioshock angeht, eine semi-gute Nachricht für dich. Also ja. Zum einen wird anscheinend an einem Bioshock 4 gearbeitet, wohl.
Ja, aber das ist doch schon so ein Gerücht seit Jahren oder gibt es eine neue News?
Hören Sie mir bitte zu, bevor Sie mich verprügeln. Es gibt ein neues Spiel von dem Bioshock-Erfinder, das heißt Judas. Und das sieht vom Stil her ziemlich ähnlich zu Bioshock aus. Ich sehe ein Roboterpferd, das aussieht wie ein Deputy und mit einer Schrotflinte auf dich schießt. Ich schick dir den Link. Ich schick dir das in WhatsApp. Das sieht ziemlich genau aus wie Bioshock und das könnte dir dann vielleicht gefallen, weil es so zumindest vom Stil her ähnlich ist.
Ja, her damit. Wenn ihr ein geiles Spin-Off zu irgendwas kennt oder auf ein Spin-Off wartet, dann rein in die Kommentare, egal wo ihr eine Lull-Kommentarspalte findet. Wir möchten mit euch zusammen rausfeiern und wir möchten diese Geschichten kennenlernen, weil wie ihr hört, wir ballern uns ziemlich viel rein, wenn der Tag lang ist. Ich hätte zu dem Thema Spin-Offs jetzt nichts mehr zu sagen. Maxi, ich bin durch.
Ich bin auch durch.
Würdest du sagen, Lull Reviews ist ein Spin-off zu den normalen Lull-Folgen?
Ja, schon irgendwie, oder? Also man kriegt mehr von den Charakteren von den beiden. Man kriegt auch immer so ein bisschen Freestyle vor den Reviews, was auch so dem Character-Building dient. Sie lesen immer ganz unterschiedliche Sachen. Und man kann in der Tiefe, zumindest im Rahmen dieser Reviews, mal sind es Bücher, öfter sind es Manga, auch so ein bisschen so ein Deep Dive erwarten, was nicht nur die Lore der eigentlichen Charaktere vertieft, sondern auch die Lore der Bücher, die sie lesen. Das heißt, es hat jedes Mal ein anderes Geschmäckle, das Spin-off. Voll geil.
Jawohl. Hoffentlich habt ihr hier ein bisschen was mitnehmen können. Wir freuen uns über Feedback. Maxe, wann kommt die nächste Folge?
Die kommt am 24. Juli. Und wir haben da noch einige Folgenideen auf der Halde. Drei fallen mir ein. Ich glaube, wir müssen demnächst mal wieder so einen Aufnahmemarathon hinlegen.
Das wird geil. Genau. Feedback bitte, da freuen wir uns drüber. Wir brauchen eure Spin-Offs. Lasst mich nicht länger labern. Nutzt den Rest des Tages und pfeift euch irgendein geiles Buch oder ein Manga oder eine Serie rein. Und kühlt euch bei diesen Temperaturen damit runter, weil ich sag's euch, zur Zeit ist einfach Ich höre jetzt auf zu reden. Wir hören uns. Ciao.
Bis denn. Martin, ich hatte neulich eine der besten 30 Minuten meines Lebens und du warst Teil davon.
Ja. Mach einfach. Ich grinse mich rein.
Du hast gerade vor meinem geistigen Auge hast du gerade Zigarette angesteckt, als hätten wir Sex gehabt.
Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwas in die Richtung sage, aber nee, mach einfach mal. Erzähl weiter. Ich glaube, der Tease ist gemacht.
Wie ihr da draußen wisst, haben der Martin und ich oder waren oder sind der Martin und ich Teile einer Kurzgeschichtenanthologie, die sich Between Cracks nennt. Ne? Das waren 8 Geschichten. Es geht um Unmenschlichkeit. Wir haben das als Spendenanthologie im November letzten Jahres rausgebracht. Hat super gut funktioniert. Viele Leute haben die Geschichten gemocht. Alles tippidoppi, ganz toll. Und dann konnten wir einen Deal an Land ziehen durch Ian Rain. Grüße gehen raus. Ich werde den mal unten dann auch noch in den Shownotes verlinken. Der hat das für uns eingefädelt. Und zwar kommt Between Cracks, zumindest 7 von 8 Geschichten, als Hörbuch. Und zwar schon bald. Martin, ich weiß nicht wann. Wir dürfen es auch noch nicht sagen, ganz sicher. Aber es kommt dieses Jahr. Und ich glaube, schneller, als uns lieb ist. Und da haben wir, das war die Woche, glaube ich, haben wir die Hörproben gekriegt zu unseren Büchern. Und wer mich kennt, der weiß, ich stehe auf Stimmen und Synchronisieren und Synchronschauspielern und Hörbücher und ich stehe da unfassbar drauf. Also ich weiß auch teilweise die Namen von Synchronschauspielern auswendig, wo ich dann sagen kann, ja, das ist der und der hat den und den gesprochen, ich habe dafür irgendwie ein Gedächtnis. Und da habe ich zum ersten Mal eine Geschichte von mir, nämlich The Blooming Lord, das ist Gay Romance, von einer fremden Person lesen hören und das war völlig verrückt. Ich bin noch nicht drauf gekommen, warum du, also du bist auch Teil dieser halben Stunde gewesen, aber ich fand meine Geschichte sehr geil, gibt's überhaupt gar nichts zu sagen. Aber deine hat mir tatsächlich noch besser gefallen. Kannst du mal beschreiben, was in dir vorging, als du die angehört hast? Weil ich finde, als du das in WhatsApp geschrieben hattest, das habe ich so gefühlt, das habe ich sogar laut der Eva vorgelesen. Kannst du das nochmal erneut erleben? Kannst du die Energie in deinem Körper channeln und den Leuten erzählen, wie sich das anfühlt, wenn jemand Fremdes richtig professionell ist, die eigene Geschichte einliest?
Ich versuche, die Emotions nochmal herzustellen. Also macht euch darauf gefasst, diese Anekdote ist jetzt ein bisschen länger, als die, die ihr sonst kennt. Das macht nichts. Ich muss weit zurückgehen. Da kam das auf, dass wir das mit diesem Hörbuch machen und so. Und ich dachte mir, ah ja, da kümmert sich jemand drum und so, nehme ich mit. Ich kann mich zurücklehnen und akzeptiere halt, was kommt und erfreue mich dann am Ende am Ergebnis. Und dann hat es lange gedauert und plötzlich waren diese Aufnahmen da und ich habe vorher nichts erwartet, aber dann will man, bevor man auf Play drückt, hofft so, ja, hoffentlich ist es jetzt geil. Und dann höre ich mir das an und dann habe ich richtig das Schwitzen angefangen, ich so übelst aufgeregt und dann hat er meine Stimme vorgelesen und ich war in dieser Kneipe. Der liest das vor und ich habe mir das alles richtig geil vorstellen können und dann weiß ich leider nicht den Namen vom Sprecher. Maxe, weißt du ihn?
Ich kann ihn vorlesen. Der Sprechername ist nicht ganz easy. Das ist der Omid Paul Eftekari. Der ist, glaube ich, alle Sprecher von Between Cracks, die sind nicht unbekannt, das sind Profis, Vollblutprofis. Aber,
dieser Mann. Der hat es vorgelesen und es gibt so Stellen, da lachen die Figuren und dann lacht er damit. Ich dachte mir, hervorragend, so. So wie ich es quasi in meinem Kopf hatte, hat der das vorgelesen und ich fand es so gut und dann hat er so Stellen betont, wo ich mich halt so, sag ich mal, reingehängt habe, so Punchlines und dann hat er die delivered und dann dachte ich mir so, ja, und dann hat er so Sachen vorgelesen, die ich ganz vergessen habe und dann waren die halt einfach geil und ich dachte mir so, habe ich das geschrieben oder hat er das da reingefreestylt, weil das ist ja der Hammer, ne? Und dann habe ich es geschrieben und dann habe ich diese Geschichte nochmal neu erlebt und dann habe ich mich gefreut. Und dann war es voll schwer, aus diesem sich selbst loben Modus rauszukommen. Aber ich konnte da nicht einfach feiern, nicht aufhören zu feiern und habe, wie Max es schon gesagt hat, bei WhatsApp so reingeschrieben, so, ah, richtig geile Szene und dann, ah, was habe ich denn da geschrieben? Ah, geil und ah, und hört euch mal die Szene an und ne, ah, das war 30 Minuten lang nur feiern. Dann habe ich bei allen anderen auch reingehört und dachte ich mir, da gibt es ein paar Highlights.
Das ist richtig gut, ja.
Ich droppe einfach mal bei der Vivian, die Sprecherin, also wärst du in dem Videospiel richtig geil vorgelesen, diese Figur, ich war sofort in dem Film. Ne?
Ja. Mir hat,
oder ja, bei dir, Max, diese Gay Romance, so, die lief so nebenbei, dachte ich mir so, normal privat würde ich sowas halt nicht hören, weil es sozusagen nicht mein Genre ist und da so easy flockig beim Kochen nebenbei und noch andere. Ich höre jetzt auf zu schwärmen, weil sonst verliert es seine Glaubwürdigkeit, aber ich glaube, die Emotionen waren wieder da.
Ja. Das, also bei mir war es tatsächlich auch so, dass das, ne, das war so, ich habe das, er hat das, so, wir mussten das der Probe hören, mussten hören, ob da vielleicht irgendwelche Schnittfehler drin sind oder irgendwas nicht rausgecuttet wurde. Also hatte ich mein Skript quasi offen und habe das nebenher gehört. Und da sind dann so Sachen drin, die natürlich, ne, Gay Romance, da werden auch mal Stämme aneinander gerieben. Und dann war ich so, oh shit, das ist ja voll der Schweinkram. Obwohl es gar nicht so arg Schweinkram natürlich ist. Aber das war so, ich habe das geschrieben, oh fuck. Und dann gibt es natürlich ein Finale in dieser Kurzgeschichte, da habe ich auch das Schwitzen angefangen. Da habe ich gedacht, bitte hör auf, lese nicht weiter, mein Herz packt es nicht mehr. Und dann habe ich deine Geschichte gehört, da bin ich mittags spazieren gegangen und habe mir die aufs Ohr gelegt. Und der Paul O. mit FDKari wieder das liest, der gibt dieser Geschichte einfach nochmal was dazu. Das ist einfach nochmal, die Geschichte ist so schon gut, weil sie auch gut geschrieben ist und du einfach so einen sehr Punchline-lastigen Schreibstil hast. Sonst die Leute hören das, ich gieße jetzt diesen Fame über dir aus. Ich sagte dir das öfter, das ist einfach, du hast einen sehr erfrischenden, sehr geilen Stil, gerade für so Kurzgeschichten. Und wieder das halt noch mitdelivert, das ist, keine Ahnung, das ist, ich hab die Anekdote angefangen mit, das war eine der besten 30 Minuten, die ich jemals hatte, und das stimmt, ich bin mit einem Grinsen 30 Minuten draußen spazieren gewesen, das hat so Spaß gemacht, obwohl ich die Geschichte lektoriert habe, obwohl ich die Geschichte gelesen habe, obwohl ich sie in- und auswendig kenne, das war einfach geil, das war einfach Unterhaltung pur.
Und das Beste ist, ihr da draußen, bald könnt ihr es auch erleben.
Ihr erfahrt es bei uns, wenn der Termin klar ist, wann es kommt, Veröffentlichungstermin, erfahrt ihr es bei uns auf unseren eigenen Kanälen und auf Lull, wenn wir es euch nicht vorenthalten, aber das ist gottlos geil.
Ja, ich habe die Katharsis durchlebt, dann. Ich war danach echt fix und fertig.
Ich auch. Mir,
geil, und es kam von einfach so und dann dachte ich mir nur, wie viel Glück kann man haben?
Das ist so.